Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heidelbeerfasel oder Heidelbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol der Heidelbeerkugel, der gärende Heidelbeerkugel.
Willkommen zur August 2025 Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt. Das heißt, wir trinken Wein.
Hallo Holger.
Hallo. Womit fangen wir? Oh, ich muss vorausschicken, nachdem ich doch, ich glaube, es war in der letzten Sendung gesagt habe, dass der eine Wein mich so vom Geruch her an eine bestimmte Duftkerze erinnert.
Ja.
Hat Sven, vielen Dank Sven, mir ein Paket geschickt mit einem Jahresvorrat eben dieser Duftkerzen.
Und das hat er mir auf Möhnen erzählt, da haben wir uns nämlich im Supermarkt getroffen.
Ihr habt euch auf Möhnen im Supermarkt getroffen? Das ist doch.
Ja.
Stalkt der dich oder war das jetzt echt Zufall? Oder stalkst du ihn?
Nein, ich hatte ja in der letzten Sendung erzählt, dass wir auf Möhnen sein werden und er schrieb mir dann, dass sie auch kurz auf Möhnen sein würden, auf quasi so ein bisschen auf dem Durchmarsch nach Kopenhagen.
Ah, okay.
Und dann haben wir uns irgendwie, also dass wir uns dann tatsächlich in dem Supermarkt getroffen haben, war Zufall, aber wir hätten uns sonst auch kurz getroffen.
Sehr schön. Ja. Ja, auf Möhnen ist schön. Ich würde auch gerne wieder hin, aber das wird dieses Jahr nichts mehr. Mal gucken, ob wir es nächstes Jahr schaffen.
Aber dort ist es ja auch schön. Aber Scheurebe, wir fangen mit der Scheu an.
Das wäre jetzt die Frage.
Mehr Scheu.
Genau. Scheurebe, ist das die mit dem Schraubverschluss?
Das ist die mit dem Schraubverschluss.
Der billigste Wein. Wir fangen mit dem billigsten Wein an, oder?
Genau, mit dem billigsten Wein an, der auch ein Kabinett ist. Ist auch der jüngste Wein, also 2024, ist auch der mit dem wenigsten Alkohol und dem höchsten Zucker.
Ne? Okay.
Ja, weil kein trockener Kabinett, sondern restsüß. Und
ja.
Es ist ja jetzt in Deutschland, EU-weit Pflicht, dass man auch so eine Zutatenliste, Nährwerttabelle angibt. Das kann man hinten drauf jetzt anklicken. Ja, seit mit dem Jahrgang 2024 ist das Pflicht geworden.
Eine Nährwert? Ach, da tatsächlich hinten ist ein QR-Code drauf.
Genau, da siehst du dann auch, dass du dann einen Brennwert von 272 Kilojoule hast, 3,3 Gramm Kohlenhydrate, 2,5 Gramm Zucker.
Was das, jetzt gar nicht so viel ist bei dem Wein. Oder? Ich meine, warum? Das ist Wein. Da,
Genau. Aber man kann dann schon auch sehen, also hier ist ja Konservierungsstoff Sulfite, aber wenn da jetzt Sachen zugegeben werden, dann muss man das eben auch zum Beispiel im unter weiteren Informationen oder so auch da einstellen. Also, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel aufgesäuert werden muss, dann müsstest du da eben auch Ascorbinsäure reinschreiben oder solche Sachen. Ja, also ein bisschen Info ist schon
da witzig. Ist
hatte heute.
Ja, da ist dann wieder interessant. Also für sowas wie viel Kalorien hat eigentlich Weißwein, brauche ich keinen QR-Code auf der Flasche.
Nee, das stimmt. Ich hatte heute einen Wein, weil ich habe jetzt 3 Tage lang für den Feinschmecker Wine Guide 57, 70, 85 Weingüter mit jeweils 6 Weinen verkostet. Und hier und da haben wir auch mal drauf geguckt und bei einem Wein stand dann 252 Gramm Fett auf 100 Gramm.
Fett?
auf 100 Gramm Wein. War, wahrscheinlich meinten sie auch Kilojoule oder so.
Vielleicht war es aber stand halt ein sehr fetter Wein.
Sehr fetter Wein. Nee. Ja, wir können ja erstmal mit, womit wollen wir anfangen? Fangen wir mit Alzey Weinheim an und der Scheurebe überhaupt und dem ungewöhnlichen Namen Heiligen Blut vielleicht. Also Scheurebe hatten wir ja auch schon mal irgendwann benannt nach Justus Georg Scheu, der tatsächlich eben im rheinhessischen Alzey geforscht hat und das Dörfchen, wo die herkommen oder wo die ihr Weingut haben, gehört eben auch zur Alzey. Das heißt, sozusagen die Scheurebe, aber auch die Huxelrebe, die man heute nur noch sehr selten findet, die kommt tatsächlich eben da aus dieser Ecke. Und der Herr Scheu, der hat damals gedacht, der hätte irgendwie Riesling mit Silvaner gekreuzt, stimmt aber gar nicht. 2012 hat man herausgefunden, eben über DNA-Analysen, dass es Riesling und Bukettrebe war. Und das macht auch irgendwie Sinn, weil das ja schon sehr starker Bouquet-Aroma-Wein ist. Ne?
Was der ist denn ein Bouquet-Aroma?
Naja, Bouquet ist, Bouquet nennt man, oder Bouquet nennt man ja ein ausgeprägteres Aroma-Gefüge,
okay, okay.
Aromengefüge. Und also Bouquet-Rebsorten sind eben Aroma-Rebsorten. Mhm. Und dazu zählt jetzt gelber Muscatella, ne? Ja. Muscat d'Alexandrin oder sonst was. Und das riecht man ja hier auch ein bisschen, abgesehen davon, dass der noch ganz gut Reduktion hat. So ein bisschen, ne?
Also, ganz gut Reduktion, du meinst ja. Den Feuerstein.
Ja, den Feuerstein, genau. Genau, genau. Und der ist auch mehr geworden tatsächlich, was auch durchaus passieren kann. Also man nennt das ja auch manchmal ein bisschen Schwefelböxer.
Schwefelböxer?
Ja, eigentlich ist eine Reduktion, kommt durch Schwefel. Mhm. Und ich sag mal, ein Rest süßer Kabinett wird natürlich auch stärker geschwefelt als jetzt andere Formen von Weinen. Ja? Damit der Wein in der Flasche nicht mehr nachgärt.
Ja.
Sonst fliegt ja halt irgendwann der Korken raus, ne? Mhm. Und es gibt Sauerei. Deswegen werden süße Weine natürlich wirklich auch geschwefelt. Und dann kann es eben auch passieren, dass du eben diesen Schwefelböxer hast, der ja eben hier noch vorhanden ist, auf jeden Fall.
Aber das will man doch. Ich finde ich mag diesen Geruch ja sehr.
Ja, also. Ja, genau. Wenn es nicht so viel wird, finde ich, dann wird es auch anstrengend irgendwann. Also ich hatte heute zum Beispiel ein Weingut, die haben das auch zum Programm gemacht. Hatten wir auch tatsächlich mal. Die machen das bei ihren Rotweinen. Da ist halt, da hast du irgendwie 6 Weine auf dem Tisch und die riechen alle einfach nur noch nach Reduktion. Ja,
ja, okay.
Und dahinter kann man nur so erahnen, was da stattfindet.
Ja, das habe ich und jetzt allerdings dann, gerade auch hier.
Ja.
Ah, doch, da kommt ein bisschen was.
Ja, genau, man muss das noch ein bisschen ins Glas schwenken. Mhm. Also es ist. Aber ja, es ist noch ein bisschen verschlossen und es ist tatsächlich jetzt meiner Meinung nach jetzt mehr als zum Zeitpunkt, als ich es direkt geöffnet hatte.
Ja, da habe ich gar nicht probiert, da habe ich einfach nur abgeschüttet, weil ich irgendwie schon müde war. Ja.
Aber am Gaumen hat man dann hat man da eigentlich so ein bisschen typischere Scheurebenfrucht. Ja.
Oh ja, der ist aber sehr fruchtig.
Hm, sehr fruchtig, ja. Genau, also mag man oder mag man nicht. Ich finde, das ist eine schöne Mischung aus, also so ein bisschen tropisch, bisschen Grapefruit, bisschen cool. Zitrus.
Ne? Ich finde, es ist ganz cool, auch weil eben dieses reduzierte oder reduktive heißt, glaube ich, ne? Dieses reduktive immer noch dabei ist.
Ja, aber wirklich nicht mehr überlagert, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja. So ein bisschen wie so ein Multivitamin-Drink.
Ja, genau, so ein bisschen. Aber eben im Gegensatz zum Multivitamin-Drink hat der Wein hier halt dann auch eine schöne Säure, die das Ganze eben schön frisch macht, ne? Und saftig und auch so ein bisschen wirklich so mundwässernd wirkt, würde ich sagen.
Ja, der Chat sagt gerade, das ist der perfekte Sommerwein für echt warme Tage. Ja. Schmeckt auch arschkalt bestimmt sehr, sehr gut, weil der doch sehr üppig ist.
Der schmeckt auch arschkalt sehr gut, ja, würde ich auch sagen. Ja, aber tatsächlich finde ich, hat er zwar eine üppige Frucht, aber vom Körper ist er ja eher schlank. Mhm. Und was eben zur Frische beiträgt. Ja. Also ich habe mich heute auch echt durch Weine kämpfen müssen. Die hatten 30 Gramm Restzucker und so gut wie gar keine Säure. Ja. Und das ist dann wirklich das schlimm.
Also ist so Saft.
Ne? Ist quasi Saft, ja.
Ja, okay.
Ja. Ja. Also genau, Scheurebe. Scheurebe war ja dann irgendwie so ein bisschen verschrien, wenn man so will, weil also der Herr Scheu hat die eben nicht nach sich selber benennen wollen. Und wie gesagt, er hatte die 1916 hatte die gezüchtet und irgendwann wurde sie dann Wagnerrebe genannt, nach so einem alten Landes-Nazi- und Landesbauernführer in Rheinhessen, Dr. Wagnerrebe.
Ah, der andere Wagner, okay. Ja. Der andere Nazi-Wagner.
Genau. Und der andere Nazi-Wagner und damit noch nicht genug. Der Scheu selber hatte die diese Rebsorte Sämling 88 genannt. Also man gibt ja so
88.
Rebsorten. Genau, Rebsorten, die eben noch nicht anerkannt sind, gibt man eben so Nummern.
Nennt man alle Heil Hitler. Ja.
Genau, und ausgerechnet die Dr. Wagner Rebe, die wurde eben auch Sämling 88 genannt.
Oh Gott.
Und wo sie, also in Österreich, und das kann man sich ja auch lieber vorstellen, wird sie auch heute teilweise noch so genannt.
Natürlich.
Ja?
Und, in bestimmten Regionen Ostdeutschlands mutmaßlich auch.
Ja. Und in Deutschland ist sie sozusagen, wenn man so will, zweimal entnazifiziert worden. Und tatsächlich habe, also sie ist echt präsent. Also es ist, ich habe die in den letzten 3 Tagen, ich habe bestimmt 20 verschiedene Scheureben oder 30 vielleicht sogar. Ich habe jetzt also drei Weinbaugebiete durchgeackert. Ja. Franken, da war sie jetzt nicht, aber eben Sachsen, und in Franken ist sie schon sehr präsent, in Rheinhessen halt natürlich. Und aber auch in der Pfalz und so findest du die recht häufig.
Kommt mir aber auch recht häufig unter. Könnte jetzt allerdings auch, ne, dran liegen, dass du so eine Schwäche für Scheurebe hast und darum gerne mal Scheurebe anschleppst, ne?
Genau. Mhm. Ja, das kann schon auch sein. Aber ich war jetzt auch durchaus überrascht über die Menge an Scheureben, die da so aufgetaucht sind. Und es wird ja manchmal in Deutschland auch so ein bisschen als der deutsche Sauvignon Blanc bezeichnet. Mhm. Ja. Sauvignon Blanc ist letztlich auch eine Aromarebsorte, wenn man so will, aber also bin ich jetzt nicht so ein Fan von dem Vergleich. Also es sind da schon sehr unterschiedliche Aromen. Also es kann schon, eine Scheurebe kann schon, je nachdem, also die beide Rebsorten reagieren schon auch sehr stark darauf, wie du sie eben im Wärmberg bearbeitest. Bedingst. Also Laubwand, genau, Laubwand, Bearbeitung und wie reif du sie dann eben auch werden lässt. Und dann kann die eben auch wie Sauvignon Blanc sehr grün und sehr grasig werden oder auch sehr so in die Maracuja-Richtung gehen. Also insofern, das kann schon so ein bisschen in die gleiche Ecke gehen.
Ja, ja, also ich vermute auch mal eher, dass der Sauvignon Blanc Deutschlands, das ist eher für solche Typen wie mich gemeint, die sich einfach von der üppigen Frucht beeindrucken lassen. Also das ist einfach vom Aroma beeindrucken lassen. Also nicht, dass das identische Aromen sind jetzt bei denen wie bei uns. Mhm. Also schätze, das ist Marketing. In der Nase hat er aber nach wie vor nur diesen Flint.
Ja, viel Flint, das stimmt. Ja, finde ich auch.
Also ja. Muss wirklich die Nase, du hörst es daran, dass ich anders klinge, die Nase ins Glas stopfen. Mhm. Und dann riecht man mehr als den Feuerstein, aber sonst... Und da dann irgendein tropisches Obst. Aber ein schöner Wein.
Also ich finde auch, es ist einfach, man merkt es.
Also ist jetzt nicht süffig, so, hat keinen großen Nachgang und so.
Nee, das ist wirklich genau das, was der Chat auch gesagt hat. Das ist ein perfekter Sommerwein.
Super.
Unkompliziert, frisch, saftig, fruchtig. Ja, genau. Ja. So ist es.
Sehr schön. Sehr schön, ja. Ne?
Alzey Weinheim. Alzey, das ist wirklich eine ganz alte Weinstadt, also sozusagen eine Weinhauptstadt in Rheinhessen, wenn man so will. Heutzutage nicht mehr so, aber wenn man sich mit Alzey ein bisschen intensiver beschäftigt oder jemanden kennt, der da wohnt und mal in die Keller geht, also ich würde sagen, wahrscheinlich ist halb Alzey komplett unterkellert mit Weinkellern. Das ist wirklich beeindruckend. Also da gibt es Tausende von Quadratmetern heutzutage leerstehender Weinkeller.
Das hätte ich jetzt gefragt, ja.
Auch eine Weinhändlerstadt früher, die eben aus dem ganzen Einzugsgebiet dann eben auch die Trauben oder die Weine aufgekauft hat und weiter eben verkauft hat. Das ist heutzutage alles nicht mehr der Fall, tatsächlich. Ja. Ja. Aber es ist eben immer noch Kreisstadt und ich sag mal 18, 20, 22 Gemeinden drumrum. Die heißen halt alle Heim, so wie eben Weinheim auch.
Ah, ja.
Also die haben jetzt noch den Wein im Namen, aber also wenn man, da kann man schon ziemlich durcheinander kommen. Das ist Freimersheim, Eppelsheim, Kettenheim, das geht immer so weiter, ja. Also dieser ganze Bereich da von Rheinhessen ist alles Heim.
Aber was haben die falsch gemacht, dass sie ihren Status verloren haben als großes Weinzentrum?
Bin ich tatsächlich überfragt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihnen so ein bisschen, dass sie irgendwann nicht mehr, und das ist bei vielen zumindest so, das hatten wir ja auch, davon hatte ich auch letztes Mal bei Saint-Poisson ein bisschen erzählt, dass denen dann irgendwann die Verkehrsanbindung fehlte. Also Bingen ist ja auch Bingen ist ja gar nicht so weit weg. Und Bingen hat halt den Fluss immer gehabt. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass Alzey das irgendwann gefehlt hat. Also vielleicht die vernünftige Zugverbindung oder so. Mhm. Ja. Und insgesamt haben die halt in dieser Region auch schwer zu leiden gehabt, sag ich mal, Ende des 19. Jahrhunderts. Also wie so viele natürlich, also Reblaus. Aber manche Regionen haben sich davon halt wieder gut erholt und andere weniger gut. Und ich würde sagen, dass Rheinhessen sich insgesamt so ein bisschen weniger gut erholt hat. Das ist auch sozusagen in Verbindung mit dem Weingut. Also das Weingut war auch mal sehr bekannt und hat sich dann auch nicht mehr so richtig erholt. Mhm. Und Fasswein, also die meisten Weingüter dort haben eben auch Fasswein erzeugt. Und das war dann halt auch irgendwann nicht mehr so richtig rentabel. Ja. Also die meisten Weingüter in Rheinhessen waren sowieso Mischbetriebe. Mhm. Und haben so ein bisschen Wein nebenbei da angebaut. Also gerade so in diesem Bereich, so rund um Alzey, da wird auch heutzutage noch viel Getreide auch angebaut. Mhm. Und der Wein wurde halt nur dort angebaut, wo du mit dem Pflug nicht mehr arbeiten konntest. Sprich, also nur tatsächlich nur, also so ein viel
Abfallprodukt gleichsam.
Ja, so ein Nebenprodukt. Ja, ne? Also jetzt wird es irgendwie am Hang zu steil, da können wir jetzt nichts anderes mehr pflanzen, da pflanzen wir jetzt Wein hin. Ne? Und dann haben die halt auch wirklich. Die haben in Rheinhessen halt auch alles mitgenommen, ja. Aber also die, ich sag mal, die typischen Betriebe und das alte Heiligenblut auch, ich sag mal, 20 Rebsorten, ja. Eben Scheurebe, Huxelrebe, Siegerrebe, Ortega. Es gab auch so Rebsorten wie Kanzler oder so. Also wirklich auch ganz viele von diesen Neuzüchtungen, ja. Mhm. Also jetzt mal neben Riesling und Silvaner. Silvaner war ja sowieso eben die verbreitetste, aber ganz viele Neuzüchtungen, mit denen die das dann auch versucht haben. Aber ja, das hat irgendwann nicht mehr so gut funktioniert und gerade dann auch in den 20er, 30er Jahren ist das da ziemlich abgerauscht, zumal tatsächlich in Deutschland zu dem Zeitpunkt dann auch damals schon viel Wein aus Südfrankreich oder sogar Spanien importiert wurde und die Nazis tatsächlich so große Kampagnen gestartet haben auch, ja, trink mehr deutschen Wein und so, mhm. weil es den Winzern echt nicht mehr gut ging in den 20er, 30er Jahren. Ja. Genau.
Dann jetzt der Silvaner, ne?
Können wir jetzt Silvaner und ich da erzähl mal.
Dann woher
mal
weiß was. Ich das? Also, weil der hatte keine Kapsel. Der hatte, ne? Der
hat, das ist der ja, genau. Der hatte keine Kapsel und ist ja auch vom Format her ein bisschen kleiner als eben der Heilige Blutberg, ne? Und da kommen wir dann jetzt drauf. Also, dieses Weinheim, das hat so 2000 Einwohner etwa, wird 742 das erste Mal erwähnt. Und da gibt es jetzt eben diese tatsächlich eine besondere Geschichte zu, weil eben im 8. Jahrhundert der heilige Bonifatius dort eigenhändig die ersten Reben gepflanzt haben soll. Mhm,
natürlich.
Und zwar an diesem heiligen Blutberg. Weil dort einige Jahrhunderte vorher, nämlich so gegen 450, die Hunnen eben die Christen niedergemetzelt haben. Also der Hunnensturm unter Attila hat auch im rheinhessischen Mainz und Umgebung stattgefunden. Mhm. Ne? So. Und an der Stelle, wo das dort passiert sein soll, wurde eben eine Kapelle gebaut und irgendwann hat sich dann der Name Heiliger Blutberg da herauskristallisiert. Ja? Und das heißt seit Jahrhunderten mehr oder weniger so bis heute. Und ich habe mal ein Zitat aus dem Archiv der deutschen Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Technologie von 1839. Da steht, Zitat, Erdrevolutionen zerstörten in den nächsten Jahrhunderten die Anlagen des deutschen Apostels. Durch die Regen- und Wolkenbrüche war die Erde in den Talgrund hinabgeschwemmt und fast ein Jahrtausend bildete der Berg nichts als ein chaotisches Gemisch von Grünstein mit Eisenerz, Trapp, grauen und blauen Wacken mit Kieseleinlagen, große Schichten versteinerter Seemuscheln, Knochen und Gerippen untergemischt. Ja. Und weiter steht dort zu lesen, dass der Alzeyer Friedensrichter Emmele
Moment, Knochen untergemischt im Sinne von Terroirbildung.
Ja, von Terroir. Es sei denn, es waren die Knochen der Christen, die 450 dann, ja, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, das ist, ich glaube nicht, dass die das Terroir gebildet haben von dem heiligen Blutberg. Ja. Nee, aber da steht eben auch geschrieben, dass tatsächlich 1826 der Alzeyer Friedensrichter Emmele dort eben ein Weingut gegründet hat. Und dieser Emmele, der war, der hieß Josef Emmele, der war Tribunalrichter in Alzey und Mainz. Und der war auch ein bekannter Altertumsforscher, witzigerweise. Und der hat dort die Villa Heiligenblut erbaut. Und am Heiligen Blutberg Terrassen angelegt. Also das, was da weggeschwemmt wurde, sozusagen wieder so ein bisschen zusammengekehrt und Terrassen angelegt. Und auch tatsächlich so ein Klo, also so eine Mauer um den Weinberg gesetzt. Mhm. Die habe ich auch, glaube ich, fotografiert. Also
ist die Villa das, was vorne auf dem Bild, auf dem Etikett
genau,
ist?
Genau. Okay. Ja, die gibt's also noch. die gibt's noch. Und er hat auch tatsächlich wirklich alles an Geld, was er hatte, da rein investiert in dieses Weingut. Mhm. Und war damit wohl auch eine Zeit lang, also er hat Traminer und Riesling damals gepflanzt, hat diese Weine auch gut verkauft. Also die sollen zu den Besten des Landes gezählt haben, mhm, damals eine Zeit lang. Und dann ist das aber eben in der Zeit, von der ich dann auch vorhin kurz erzählt habe, also ich sag mal Anfang des 20. Jahrhunderts, ist das Ganze weitgehend in Vergessenheit geraten. Die Familie Hannemann, der das Ganze heute gehört, die haben das damals irgendwie übernommen, aber es gab noch einen Hannemann Anfang des 20. Jahrhunderts, der erfolgreich dort Weine erzeugt hat, so 1924 hat er das übernommen. Und dann ist es halt, irgendwann haben die Folgegenerationen das nicht mehr so richtig, also den Ruf nicht mehr so richtig, sag mal, untermauern können mit ihren Weinen. Und die Eltern der beiden Brüder hier, Martin und Christian, die haben daraus ein recht erfolgreiches so 16 Hektar Weingut gemacht, aber ich sag mal eben eher so im klassischen rheinhessischen Sinne, eben mit sehr viel Abhofverkauf und mit den typischen vorhin genannten Rebsorten so, ne? Mhm. Also, ne, eben Huxel und Sieger und Ortega und weiß ich nicht was alles. Also jetzt kein Weingut, das irgendwie so groß über den Bereich Alzey hinaus bekannt gewesen wäre. Und die beiden Jungs, die jetzt so um die irgendwie Mitte 20 bis 30 sind, die haben das jetzt dann vor ein paar Jahren, ich glaube jetzt vor 6 Jahren, 2019 oder so, haben die angefangen, eben ihre eigenen Weine zu machen. Mhm. Und so ein bisschen die...
Ach so, das heißt, das ist jetzt nicht der eigentliche Wein dieses Gutes, sondern das.
Doch, mittlerweile schon.
Mittlerweile schon.
Also, okay. die machen schon auch noch die Sachen für das Weingut ihrer Eltern, mhm, wenn du so willst, oder für die alte Kundschaft. Aber das eigentliche Weingut Heiligenblut ist jetzt das, was wir vor uns haben.
Okay.
Ja, schon. Und sie haben halt eben tatsächlich auf diese Tradition gesetzt und quasi das alte Etikett so ein bisschen überarbeitet, im alten Stil gelassen, mhm, aber eben so ein bisschen modern anpassen lassen.
Ne? So, dass man es auch lesen kann,
genau.
Ja.
So, dass man es auch lesen kann, genau. Ja, aber man sieht die Kapelle links auf, mhm, dem Etikett. Also es ist natürlich nicht die von 855, sondern irgendwas Neueres. Dann eben tatsächlich diese Villa, die so nach und nach auch wieder instand setzen. Also ich sag mal, also diesen ganzen Bereich, zum Beispiel vor dem Weingut ist eine Straße und auf der anderen Seite hat damals der Emmele irgendwie noch so einen Riesengarten mit Springbrunnen und so weiter angelegt. Das ist alles im Laufe der Zeit so verschütt gegangen. Ja. Das machen die so wirklich irgendwie so in Handarbeit nach und nach wieder. Und dann gehört tatsächlich dazu auch dieser Turm im Weinberg. Und das ist alles so nett und pittoresk, also gerade auch mit der Kapelle, dass da wirklich auch geheiratet wird. Also das auch ist irgendwie nett, so eine Außenstelle vom...
Was, genau, was macht der Turm da? Ist das ein Wasserturm oder was?
Das ist einfach ein Aussichtsturm.
Okay.
Da kannst du einfach in die Weinberge schauen, das ist auch wirklich toll. Also über die Ebene da zu schauen oder über die Weinberge zu schauen. Und dann, du hast, also der steht direkt an diesem heiligen Blutberg, von dem wir gleich den Riesling trinken. Und du guckst halt über die ganze Fläche von Weinheim eigentlich drüber. Und auch das haben die schon so ein bisschen überarbeitet oder wieder instand setzen lassen. Ich glaube, zusammen auch mit dem Heimatverein, weil da wirklich auch so 100 Jahre alte Glasfenster drin, mhm, sind und so. Also es ist schön. Es ist, sie machen da sehr viel an diesem historisch, also zumindest für die Region durchaus dann auch ein bisschen bedeutsamen Weingut.
Ha! Hm. So, jetzt gucken wir mal, ja, was der Silvaner tut.
Ja.
Ah ja, der tut auch Flint.
Der tut auch Flint, aber, mhm, deutlich weniger, finde, ja, ich. Und da hinten, und da merkt man schon so diese, finde ich, auch typische Silvaner Würze eigentlich, so.
Wollte gerade sagen, Obst ist das, ne, nicht.
Nee, das ist wenig Obst. Da ist so ein bisschen Zitrus noch drin. Mhm. Also Schale vielleicht eher als Saft. Und dann hast du aber, was ich ja finde, bei Silvaner typisch so rauchig, nussige Elemente.
Ja, ich wollte sagen, er hat was ja, Brotiges.
Irgendwie so ganz, ja, was leichtes. Brotiges finde ich auch gut. Ja. Und dann halt, also Silvaner kann ja auch gerne was Vegetabiles haben. Wenn es unangenehm wird, wird das Vegetabile so ein bisschen gekocht, aber hier ist es, finde ich, eher so eine Andeutung von Selleriestange oder so, ne?
Ja,
so ein bisschen,
wenn überhaupt.
Ja,
ne?
Wenn überhaupt.
Ja. Ja, schauen wir mal.
Ach ja.
Mhm. Ah, ganz was ganz anderes jetzt. Oh. Mhm.
Ja. Ja, ja. Das ist schon. Also das ist, wenn man so will, ernsthafter ist jetzt.
Ja. Ne? Heimer ja, ist halt Ortswein. Viel, ja. Viel länger.
Ja. Wollte ich mir Substanz tiefer. So. Hm? Mhm.
Mhm. Ja. Aber ein bisschen Obst würde ich gar nicht verkehrt finden jetzt. Also so.
Ja, wobei ein bisschen Obst, finde ich, ist da schon drin auch. So ein bisschen.
Ja, aber nicht so, wie ich es jetzt gerade gut finden würde.
Ja, okay. Ja. Ja. Mhm. Das ist dann auch schon im Holzfass ausgebaut. Also die Scheurebe ist Edelstahl. Das hier ist Holzfass, also großes Fass, 20 Monate Hefelager. Da ist dann wirklich so gut wie gar kein Schwefel drin. Ja. Und das, was sie halt gerne machen, sozusagen, das so, also einfach auch so wenig wie möglich bearbeiten. Also nicht filtriert, nicht geschönt. Mhm. Eben minimale Schwefelzugabe und
Ich habe den erst heute Morgen aufgemacht. Ich habe das Gefühl, dass der noch nicht lang genug offen ist.
Ja. Vielleicht, ja.
Da bin ich echt gespannt, was der die nächsten Tage macht. Da bin ich ja wirklich gespannt. Mhm. Weil da fehlt noch was. Der hat, ja, der ist irgendwie, der benimmt sich ein wenig scheu, die Rebe.
Ja, also das kann sein. Also das, also ich finde, weil ich finde, die Frucht ist jetzt da und es ist viel Kräuternote drin. So, ich finde es eigentlich jetzt sehr sehr schön balanciert irgendwie.
Bei mir ist noch überwiegend Kräuter. Mhm. Mhm. Also eher was Herzhaftes.
Herzhaft, ja. Aber schön saftig finde ich. Rund auch. Der hat so ein schönes rundes Mundgefühl. Einfach denke ich auch vom langen Hefelager. Das macht das Ganze schön rund und stimmig.
Buttrig.
Bisschen buttrig, ja. Mhm. Ja, ja.
Aber auch schön, sehr schön. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Also wenn da das passiert, was ich glaube zu erwarten oder was ich glaube erwarten zu können, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, als könnte der am Samstag noch mal richtig Spaß.
Silvanerfest mitbringen.
Ach, stimmt, Samstag ist ja Silvanerfest. Kommst du?
Ja.
Ja, gut, wir auch.
Ja, ich komme ganz langsam mit dem Volvo und packe mein Zelt hinten rein.
Okay, das wird kalt, ne? Guck dir vorher die Wettervorhersage an.
Ja, ich habe nur eine Form von Schlafsack, das reicht aber, glaube ich, schon.
Okay.
Ja. Und dann fahre ich tatsächlich ganz langsam weiter nach Berlin, weil ich dann mit meinem Sohn umziehe von Berlin nach Wien am Montag, Dienstag. Ja, das wird richtig eine Ochsentour so. Also mit dem Volvo irgendwie über Fitzeburg nach Berlin, dann mit dem Transporter nach Wien hin und zurück und dann wieder mit dem Volvo nach Hause.
Kannst du fahren mit dem Zug nach Berlin und steigst du bei uns ein?
Ja, da muss ich ja, ich muss ja irgendwo übernachten.
Ja, gut, Zelt musst du mitnehmen.
Achso, ich müsste das Zelt mitnehmen. Ja, ja. Ja, ja, stimmt, das könnte ich nochmal überlegen.
Naja, überleg mal, müssen wir jetzt nicht Coram Publico.
Nee, müssen wir. Nee, das stimmt.
Ja, genau, und dann komme ich um 17:23 Uhr, stehe ich mit einem Karton Wein am.
Also was ich noch überlegen könnte oder was ich noch sagen wollte überhaupt, genau, das war ja der eigentliche, also wer noch kurzfristig Lust und Zeit hat, in die Region Saale-Unstrut zu kommen und mit uns Silvaner zu feiern, es gibt noch Karten für Silvanerfest.
Echt? Warum das denn? Was soll denn das?
Ja, genau, habe ich auch gesagt. Was soll denn das?
Ja, aber warum, warum haben wir noch nicht alles verkauft? Naja.
Ja. Wer weiß. Ich weiß ja nicht, wie viele Karten sie hatten.
Ja, das stimmt. Wer weiß. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Platz die da haben und so. Die größte Sorge ist, dass ich den Bus nicht hinstellen kann. Jedenfalls nicht so, dass einem das Blut in den Kopf läuft. Mhm. Aber das, ja. Warst du da schon mal eigentlich?
Ja, ich war da schon.
Wie ist denn das, die Veranstaltung? Also läuft man da die ganze Zeit in diesem Schloss rum?
Nö, bei dem Fest war ich noch nicht. Das war letztes Jahr das erste Mal. Ich war jetzt vor Ort war ich schon mal.
Ah, okay.
Das ist einfach, nee, das ist nicht in dem Schloss. Das ist einfach, da gibt's so ein Pavillon, so einen historischen, oberhalb des recht steilen Weinbergs dort. Und das findet so alles so um diesen Pavillon herum statt. Und es sind halt verschiedene Weingüter da, die ihre Weine ausschenken. Mhm. Es gibt Catering ja irgendwie aus Berlin so, von Ottos und so. Und ein paar Leute, die Musik auflegen später. Ich glaube, das wird sehr schön.
Ja. Ja. Ja, dann. Ist halt nur Jeanswetter. Also es wird wirklich frisch.
Ja.
Also sehr ärgerlich. Ja. Ich glaube, es ist ja der kühlste Tag dieser irgendwie im Radius von 10 Tagen oder sowas.
Ja. Ja.
Naja, ich will mich nicht beklagen. Wir haben ja eine Standheizung.
Ja, das ist immer.
Ich habe auch noch eine tragbare Zeltheizung, eine gasbetriebene Zeltheizung. Willst du die haben?
Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, ich zelte ja jetzt nicht so oft. Also ich zelte ja nur, wenn ich muss.
Ja, die sind
aber da fand Heizung. Ich das jetzt ganz schön, weil im direkten Umfeld ist auch nicht viel. Also man kann sich natürlich irgendwo einbuchen und Taxis nehmen oder so. Ja. Aber ich fand das jetzt so als Idee eigentlich ganz schön. Ich war auch mit dem Volvo tatsächlich schon mal da, witzigerweise. Aber gut, da können wir ja nochmal drüber sprechen.
Genau.
Genau, hast du den Silvaner noch im Glas? Ich finde, der wird immer... Ich finde es schön, weil der wird immer silvaneriger. So diese Mischung aus Ehrlichkeit, so ein bisschen Tabakigkeit, finde ich. Dieses ganz leicht Vegetabile, das Würzige und dann so ein bisschen Frucht mit dabei.
Ja, aber nee, der muss noch. Ich gucke morgen nochmal.
Mhm. Okay, gut.
Ja. Ich habe diesmal überhaupt keine Gastro-Tipps dabei.
Naja, du hast immerhin irgendwie vielleicht Bretagne-Ortstipps dabei oder so.
Eigentlich auch nicht so viel, waren wir gar nicht unterwegs.
Also.
Weil uns Hund war läufig. Und
da wird's, irgendwas ist ja immer, ne?
Da wird es schwierig, irgendwo hinzugehen. Vor allen Dingen, weil ich denke mal, dass die Bretonen, die sind nicht ganz so mit Leinen und sowas. Und wenn du eine läufige Hündin dabei hast und dann kommen so die Rüden angeflasst, ist eher anstrengend. Das willst du vielleicht nicht so. Nee, ach, Ortstipps. Also wir waren und sind im Wesentlichen geblieben in und um Carantec, in der Nähe, also in der Bucht von Morlaix. Mhm. Und da gab es eine Bäckerei, da gab es Brioche Feuilleté. Also
so gefaltetes Brioche.
Gefaltetes Brioche, also dass du praktisch das war praktisch eine Mischung aus Croissant und Brioche.
Ja.
Das ist
so eine Spezialität da in dieser Ecke.
Das ist
eine Sauerei.
Es ist Wahnsinn, echt. Das ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn du dann, stand in der Küche im Ferienhaus, stand ein Airfryer und ich so, was passiert denn, wenn man das Ding nochmal in den Airfryer schiebt? Stellt sich raus, wenn es heiß ist, ist das noch geiler.
Er tropft da nicht irgendwie die ganze Butter raus?
Der Zucker, da unten sammelt sich ja so eine Zucker.
Lösung, Butter und Zucker, halt, kannst du da nochmal so reintunken?
Genau,
oder was?
Genau. Das was ist für eine Sauerei. So geil, wirklich, okay. Das ist wirklich geil.
Okay.
Ja.
Ja.
Naja, wo waren wir? Ach genau, beim Riesling jetzt wahrscheinlich, ne?
Genau, wir kommen dann zum Riesling.
Okay. So, das ist der mit Kapsel und Korken gewesen. So. Dann gucken wir nach, wie viel Feuerstein der riecht, ne?
Ja, auch ein bisschen, ne?
Aber minimal. Mhm. Nein, der riecht halt wie so ein Riesling. Ein bisschen Feuerstein, ein bisschen Riesling. Gummiboot. Mhm.
Ja, aber Gummiboot ist ja auch Reduktion. Das ist halt ein bisschen andere Reduktion. Also die wirkt sich dann gerne auch mal so ein bisschen, ja.
Also der gleiche Effekt,
ja, ist im
wie
Prinzip
der
ist
zu Feuerstein auch, führt, führt halt nur bei Riesling dann zum Gummiboot?
Ja, würde ich sagen. Also es gibt auch Rieslinge, die eher so diese Knallplättchen. Aber tendenziell ist tatsächlich Riesling eher Gummiboot oder das, was wir gerne mal so als Petrol bezeichnen auch so ein bisschen. Ja? Oder so richtige Stinker wie bei... es gibt ja so ein paar Weingüter wie J.J. Prüm an der Mosel, die sehr bekannt sind dafür, dass die wirklich so eine Stinkernase haben, eine unverwechselbare. Aber diese Feuerstein-Geschichten oder ich finde halt Knallplättchen manchmal sehr passend, ist tatsächlich mehr bei Burgunderrebsorten und Sauvignon Blanc vielleicht auch. Ja, vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir früher auch mal so hier und da so Sancerre hatten, die so ein bisschen nach ICE-Bremse rochen.
Ja, Riesling hatten wir auch mal, der nach Autowerkstatt gerochen hat.
Ja, das ist Autowerkstatt oder petrolig. Mhm. Sauvignon Blanc ist dann eher so diese ICE-Bremse, also sehr, sehr verbranntes Gummi gerne mal dann. Und Chardonnay, Pinot, aber vor allen Dingen Chardonnay ist dann gerne eben so wirklich dieses Knallplättchen oder verbranntes Streichholz. Mhm. Und ja, so würde ich das jetzt mal so einordnen.
Ja. Aber der riecht schon wie ein Riesling, oder? Also wenn ich sowas rieche, denke ich immer als absolut. Erstes Riesling.
Genau. Ja.
Also auch so ein bisschen nach einem gezuckerten Obst.
Mhm.
Also im Grunde ein etwas süß gezuckertes, saures Obst. Was gibt's denn da?
Ja. saures Obst.
Also ein saures Obst, aber trotzdem mit Zucker, also mit süß. Also das finde ich in der Nase immer so.
Naja, das hat ja schon dann auch so ein bisschen was, ohne das jetzt abfällig zu sagen, also so ein bisschen was von Limo oder von Bitter Lemon oder so, finde ich. Also da hast du ja so ein bisschen süß-sauer dann auch tatsächlich, ne? Also ein bisschen Limettensaft und Zeste und dann aber so ein bisschen gezuckert mit dabei. Ja, auch wieder kräutrig, finde ich. So ein bisschen.
Zuckerte Zesten.
Ja, das kann man ja auch kaufen, sowas.
Ja, also stimmt.
Kandiert nennt man das dann. Ja.
Ach, kandiert. Ja, kandiert. Gott, das ist immer so ein bisschen peinlich, wenn ich so... Ich habe aber auch nicht genug gegessen heute und spucke auch wenig aus.
Ah, okay. Das ist aber ungewöhnlich geworden.
Das ist ungewöhnlich geworden, aber irgendwie war mir heute so danach.
Ja, schön apfelig. So, aber reife Apfel.
Oh ja, vor allem am Gaumen. Ja, hast du schon einen Schluck genommen?
Ja.
Boah. Okay, das ist wirklich interessant jetzt.
Ne?
Reifer Apfel.
Genau.
Aber trotzdem so ein bitterer reifer Apfel. Bitterapfel.
Ja, genau. So ein bisschen so ein Mostapfel mit dabei. Ne? Der hat am Gaumen hat er halt eine ganz, also macht er deutlich stärker auf als in der Nase, würde ich sagen. Ne, das ist halt, da kriegt er richtig Kraft und Druck auch, obwohl er schon auch eine recht reife Säure hat.
Ja, er fühlt sich nicht mehr jung an, ne?
Ja. Nee, 22 war so ein ganz schöner Jahrgang, um eher so ein bisschen rundere Rieslinge zu machen. Ich denke, dass der aus 21 eine ganz andere, viel festere Säurestruktur gehabt hat. 22 ist da so ein bisschen gemäßigter. Ja, aber ich finde schön, der hat auch so, also das ist jetzt, der kommt jetzt vom Mellerführ, also von so einem schwarzen Boden, also schwarz basaltig, würde ich mal sagen, also vulkanisches Gestein, so ein bisschen, ja, so Basaltfarbe hat dieser Mellerführ und ich finde, der sorgt immer in Weinen auch so ein bisschen dafür, dass da so ein bisschen was Rotbeeriges auch mit reinkommt, also auch in einem Weißwein. Finde ich, hat er jetzt auch. Oder so
rotbeerig?
Oder so blaubeerig so ein bisschen. Also so tatsächlich so dunkle Beerennoten mit dabei sind. Das ist jetzt nicht nur, finde ich, ein helles Aroma, ne?
Also das weißt, ist jetzt was nicht du meinst, nur,
ja.
Also ich wäre jetzt nicht auf Blaubeeren oder rotbeerig oder so, aber es ist nicht. Es ist ein dunkles Fruchtaroma, ja. Und der Apfel alleine kriegt das ja so nicht hin.
Genau. Ja, genau.
Vielleicht ein Johannisbeerapfel.
Genau, der Johannisbeerapfel. Ein bisschen nussig, ein bisschen. Aber ich finde einfach, das hat so eine schöne Säure. Das ist, die ist geradlinig, die ist präsent, aber die wirkt irgendwie trotzdem so. Also die bringt auch Spannung in den Wein, wirkt aber für sich genommen trotzdem recht entspannt. Irgendwie so. Finde ich ganz schön. Ja, doch. Gefällt mir ganz gut.
Auch da habe ich das Gefühl, dass der noch was stehen
kann
muss.
Kann noch mehr, wenn du... Ja, kann sein.
Ich habe die alle drei erst heute Morgen aufgemacht und nicht gestern Abend.
Ja, ja.
Vielleicht ist es das. Vielleicht macht es das aus. Ich finde das so schade, irgendwie immer wieder festzustellen, dass selbst bei solchen vergleichsweise günstigen Weinen, die wir jetzt hier im Glas haben, ich glaube, der teuerste ist der Riesling mit 16, glaube ich, ne? Ich mal keinen Mist erzählen.
Müsste eigentlich 22 vielleicht oder so kostet der Blutberg. Der müsste eigentlich ein bisschen teurer sein, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Suche auch noch.
Such mal.
Heiliger Blutberg Riesling 21.
Ja. Nee. 21.
21 haben wir den?
Nee. Nee, 22 haben wir.
Der 21er kostet 34 Euro.
Ah, okay. Ja. Ja. Das ist schon, im Prinzip soll das ja auch, also die sind ja jetzt nicht im VDP, aber im Prinzip ist das einfach schon deren großes Gewächs. Ja. Das sind irgendwie bis zu 70 Jahre alte Reben und im Prinzip bauen das einfach auch so aus wie großes Gewächs, ja. Also im Holzfuder aufwendig. Das ist auch alles biozertifiziert. Ja. Da haben die direkt mit angefangen damals. Also 2018 haben die den ersten Wein gemacht, glaube ich, oder 2018, glaube ich. Und dann haben die direkt angefangen, das Ganze auf Bio umzustellen und so weiter und so fort. Also die haben sehr viel, sehr, sehr viel da gearbeitet und sehr viel richtig gemacht, finde ich auch. Also ja, auch 30 Jahre alte Reben, aber das ist sozusagen so ein bisschen das Mindestalter. Das geht halt bis 70 hoch.
Ja. Na, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das funktioniert auch mit einem höherpreisigen Wein, dass wir immer wieder feststellen, dass es sich sehr lohnt, einen Weißwein einen Tag vorher aufzumachen oder auch zu dekantieren. Ja. Und selbst wenn es ein günstigerer ist, also dann ist jetzt halt nicht der 30-Euro Riesling, da kann man sich das irgendwie noch, weiß nicht, da kann man sich irgendwie noch so ein bisschen herleiten, so, ja, so einen teuren Wein, den behandeln wir mal lieber anders als irgendwie eine 10, 12, 13, 14 Euro Flasche. Aber der Silvaner war ja genauso.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade auch, weil wie oft sitzt man irgendwo und trinkt einen Wein und der hätte vielleicht einen Tag vorher aufgemacht werden sollen.
Ja, es ist, also ich finde halt, gerade auch bei jungen Weinen ist es halt häufig so, ne? Also bei Älteren muss man sich gut überlegen, ob man die wirklich dekantiert. Aber ich finde, also fast alle Weine sollte man am Tag vorher aufmachen. Fast alle.
Ja. Welche nicht? Also wenn du sagst, bei älteren Weinen sollte man sich das gut überlegen. Welche Überlegungen stellst du da an? Oder anders gefragt, können so Typen wie ich die überhaupt selbst auch anstellen?
Es ist eher so ein bisschen so ein Gefühl, würde ich sagen, wenn die Weine wirklich alt sind. Aber unterm Strich, also mittlerweile sage ich halt, entweder der schafft es über die Nacht, der Wein, und wird besser, oder er ist eh zu alt und dann fällt er in sich zusammen. So was gibt's ja auch, ne? Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte ja so eine Kiste Burg Eltz 76er Weine im Keller. Rieslinge, ne? Also die sind damals ja auch ordentlich geschwefelt worden. Also die waren schon auch stabil irgendwie, aber die sind nicht mehr nachgeschwefelt oder verkorkt worden. Das heißt, die waren jetzt knapp 50 Jahre alt.
Ja.
Ist ja schon echt ein Alter. Aber die Weine sind, jede Flasche, die in Ordnung war, manche hatten auch Kork tatsächlich, aber die meisten waren noch echt in Ordnung. Und die wurden immer am zweiten Tag deutlich besser.
Aha.
Deutlich besser.
Ja, und also die waren, im Zweifelsfall.
Das heißt, die waren total stabil. Ja,
im Zweifelsfall drauf ankommen lassen, meinst du
damit? Genau, ich würde sagen, im Zweifelsfall drauf ankommen lassen.
Okay.
Ja. So ist es. Genau so.
Der ist schon sehr, sehr krass, dieser Riesling. Wirklich toll.
Ja, ich habe ich muss auch sagen, ich habe ja mittlerweile über die Jahre hinweg einen ganz guten Überblick über große Gewächse in Deutschland.
Mhm.
Und ich sage ja immer wieder, da werden zu viele angestellt, aber wenn der sich da jetzt einreihen würde, dann müsste der sich nicht verstecken, finde ich.
Das ist schon. Mit anderen Worten, kauf jetzt noch schnell einen 18er Karton davon. Bevor
in gewissem Maße, ne?
Wirklich großes Gewächs draufsteht und der dann eben auch 50, 60 Euro kostet, wie bei den anderen auch. Ne?
Ja, und das ist wirklich, das ist schön. Also auch in der Nase, das ist so. Wenn der ein bisschen mehr Luft bekommt, dann so diese Mischung aus Apfel, Apfelschale, Kräutern, so ein bisschen was Vegetabiles, ein bisschen was Nussiges. Also ich finde, das ist schon sehr komplex und wirklich sehr schön.
Ja. Das ist wirklich, wirklich super, ja. Hast du mal wieder ein schönes Paket, wo ich alles gut fand?
Ah, sehr schön.
Das ist auch schön. Ja, wie gesagt, Gastronomie-Tipps habe ich gar nicht. Ich habe es nicht geschafft, bisher nochmal nach Köln zu fahren. Da fahre ich übernächste Woche, bin ich in Köln. 1. September ist Odonien.
Da treffen wir uns dann auch wieder.
Genau, da außer wenn es regnet und müssen wir sehen. Ne? Also wie gesagt, das ist. Wobei, wenn es regnet, können wir. Ich muss das dann, egal. Ich entscheide das am 1. September morgens, ob es regnet oder nicht, werde ich da entscheiden. Und da will ich dann unbedingt
ins It-It.
Genau, da will ich unbedingt zu Hieb ins It-It gehen. Wo jetzt gerade Michael in den Chat schreibt, dass das It-It auch neuerdings einen Mittagstisch hätte. Ja, das heißt, da kann man jetzt auch mittags essen gehen. Das heißt, da kann man zweimal am Tag essen gehen, ohne schlechtes Gewissen.
Oder man bleibt einfach sitzen.
Oder so, genau.
Genau, er hat es jetzt auch, also ich hab ihn tatsächlich jetzt auch in die aktuelle Ausgabe des Feinschmeckers befördert. Damit, ja. Was ich ganz gut fand, weil tendenziell tauchen da ja immer so, also im Wesentlichen natürlich so Restaurants so um einen Stern oder so ein bisschen drunter auf, ja, also schon eher so elaborierte Küche, aber sie haben es eben auch tatsächlich gerne genommen, weil es einfach auch mal was in diesem Bereich mal was anderes war und ich finde einfach, dass es
Ja, der Rest der Familie
sich lohnt, das zu empfehlen.
Der Rest der Familie ist ja dann tatsächlich über Köln gereist und da essen gegangen auf dem Hinweg, und auf dem Rückweg sind sie auch über Köln gereist und sind schon wieder da essen gegangen. Das heißt, es scheint...
Also, ja, du konntest ja nicht, das musst du ja noch erklären, weil
ich konnte nicht im Auto mitfahren. Ich konnte nicht im Auto mitfahren. Also, ja. Und sie sind auf dem Rückweg wieder dahin gegangen, und das ist eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Ja. Das heißt, unsere Restaurantempfehlung diesbezüglich war, ja, hat sich gelohnt.
Ja. Hat sich gelohnt, ja, cool.
Ja, und dann werde ich mal gucken, also die Odonien-Woche werde ich wahrscheinlich die ganze Woche in Köln sein. Und dann kann man mal öfter hingehen. Hörertreffen machen nochmal, separate Hörertreffen, jeden Abend.
Separat, genau, so mit Audienz quasi.
Genau, Meet and Greet verkaufen, genau, das ist eine gute Idee.
Ja, sehr gut.
Ja, und sonst habe ich überhaupt keine Empfehlungen, außer vielleicht fahrt ihr einfach mal an die französische Atlantikküste und esst die Austern da, wo sie gefangen werden oder gesammelt oder gezüchtet. Ja. Weil erstens ist es günstiger und zweitens hat es irgendwie auch was, auf genau das Wasser zu gucken, wo diese Viecher gewohnt haben vorher. Ja,
ja, das ist auch einfach, weil der, ich finde ja allein schon der Geruch sozusagen vom Meer und dann dort eben auch all das zu verspeisen und das über die Märkte zu gehen und das wirklich auch frisch dort zu wirklich super frisch zu kaufen, das ist einfach sehr schön.
Ja, nee, also das ist, ja, kann ich empfehlen. Und was ich halt nach wie vor vollkommen erschütternd finde, ist, du läufst dann da halt in so einen Leclerc, in so einen großen Supermarkt rein und denkst dir, ach, das geht? Man kann ein solches Angebot in einem großen Supermarkt haben? Warum haben wir ein solches Angebot nicht? Das ist also schon wirklich alleine dieses, das Regal mit dem billigen Supermarktkäse, ja. Wo halt auch schon Rohmilch-Camembert dazwischen stand. Aber das Regal mit dem billigen Supermarkt-Camembert war einfach mal fünfmal so groß wie bei uns. Die Auswahl an Butter in diesem Supermarkt,
in
verschiedenen Salzungsgraden und sowas.
Ja, ja, genau, das ist wirklich der Wahnsinn.
Sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen.
Nee, gibt's auch bei uns nicht. Das ist einfach eine andere Kultur.
Also, Preise waren nicht höher. Es ist jetzt nicht so, dass es teurer war als bei uns in einem Supermarkt oder sowas. Ja. Was ich wirklich verpeilt habe, ist mal, da gibt's Lidl auch. Da wäre ich gerne mal reingegangen, um zu gucken, ob die da auch so schäbig sind wie bei uns oder ob die da dann auch sich dem französischen Markt irgendwie ein bisschen anpassen.
Nee, die passen sich immer an. Die passen sich immer an. Und was ich trotzdem erschütternd finde, ist, wenn du da aufmerksam durchgehst und schaust, wie viel von Danone und Nestlé ist in diesen Regalen.
Das ist richtig.
Und das ist wirklich bitter. Ich würde mal sagen, zusammen machen die mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte der Produkte da aus.
Ja, klar.
Also sagen wir mal ein Drittel.
Aber das ist weltweit
ja
so.
Schon also sehr
das,
viel.
Das find, aber naja. Das findest du ja, du findest ja sowieso nur noch irgendwo Nestlé, Mondelez und noch zwei, drei andere, denen alles gehört. Von daher ist, wenn du im Supermarkt einkaufst, kaufst du immer bei diesen Firmen. Also das ist ja, lässt sich ja kaum vermeiden. Außer du gehst in irgendwie einen Discounter. Da ist dann das Regalprodukt von einem Subunternehmer von einer dieser großen Firmen, weil der Subunternehmer seine Leute schlechter bezahlen kann oder irgendwie sowas. Aber das fand ich wirklich, das hat mich wirklich sehr erschüttert. Ich weiß überhaupt nicht, wir waren jetzt schon oft genug in Frankreich. Gut, ich habe mir noch nie so viel Zeit genommen, Sightseeing in einem großen Supermarkt zu machen wie da. Aber so... dass es ein so riesiger Unterschied ist zwischen unseren Supermärkten, und damit meine ich jetzt wirklich ausdrücklich so Rewe, Kaufland, Edeka und nicht Aldi, Lidl, also nicht die Discounter.
Nee.
Also das
ich meine, die haben halt alle, also da natürlich, aber im Allgemeinen haben die alle eine vernünftige Fischtheke.
Die haben eine vernünftige Fischtheke gehabt, die haben eine vernünftige Käsetheke gehabt.
Die Läden da an der Loire oder so, wo wir waren, immer eine Fischtheke.
Ja. Gute Käsetheke, also jetzt abgesehen vom Regalkäse, also eine gute Käsetheke. Eine Rotisserie hatten sie hinten drin, also eine Hähnchenbraterei sozusagen. An dem Ort, wo wir waren, war immer donnerstags Markt, und da war halt auch so ein Hähnchen, also ein Metzger mit angeschlossener Grill-Dingsi, also ein riesiger Stand. Und die haben, völlig geil, habe ich hier auch noch nie gesehen, habe ich auch noch nirgends gesehen vorher, die hatten halt so einen vertikalen Hähnchen- und Bratwurstgrill. Wo dann so die Hähnchen drauf sich gedreht haben, wie das kennst du ja bei uns auch hier auf den Supermarktparkplätzen. Ja. Und unten hatten sie dann so Klemmen, wo sie dann so Bratwurstringe, aber in amtlich, ne, so 2 Kilo Bratwurstring so eingespannt haben. Und
da schmeißen sie ganz unten ganz gerne auch Kartoffeln rein
ins Fett. Und unten drin im Fett, in der Fettfangschale haben die Kartoffeln gegart.
Ja, siehst du, ja.
Und das Einzige, was ich mir da gekauft habe, war ein Sack Kartoffeln von denen da unten drin. Und ich so,
wow, ja, okay.
Das war so geil. Ich weiß überhaupt nicht, das müsste man hier eigentlich auch machen.
Ja.
Also das war in Bratfett gegarte Kartoffeln. Das war wirklich der Knüller. Meine Güte.
Ach. Ja. Ich meine, was gerade im Chat kommt, dass es tatsächlich in französischen Supermärkten viel weniger frische Milch gibt.
Okay, erstaunlicherweise. Kann ich mitleben, kaufe ich hier auch ganz, nicht.
Ja gut, kaufe ich halt immer. Also okay. Da bin ich zum Beispiel in Dänemark, da in den Supermärkten. Die haben 30 verschiedene Milch, ja. Frischmilch, von 0,2% Fett, ja. Also quasi Wasser, bis zur Thiese Grasmilch mit 5% Fett.
Das stimmt, oder das so. Aber auch, dafür haben sie keinen Käse, ja. Den man ordentlich essen kann.
Ja, doch, wir haben jetzt auch welche gefunden. Ach, tatsächlich.
Wow.
Ja, ein paar echt ganz gute Käse.
Okay.
Und ja, aber das ist tatsächlich in Frankreich so. Du hast ganz viel Haarmilch, aber du hast ganz wenig Frischmilch. Dazu muss man tatsächlich, es gibt ja diese große Biomarktkette in Frankreich. Bio-Koop. Mhm. Sehr gute Bio-Supermarktkette.
Okay.
Auch wirklich... Also finde ich, lohnt sich auch der Besuch absolut. Und die haben zumindest da, aus der Ecke, wo ich die kenne, immer aus der Bretagne so von Jersey-Kühen die Milch. Und das ist einfach auch 1A. Das ist einfach so eine gute Milch. Ja, okay, das ist was anderes. Ja, aber tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, dass es
vergleichsweise wenig Frischmilch gibt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Milch bei denen in Plastikflaschen ist. Das fand ich irgendwie irritierend. Ja. Aber gut, wahrscheinlich ist es auch nicht umweltschädlicher als die Pseudo-Papp-Schachteln, die wir haben, die ja im Grunde auch nur plastikbedampft sind oder irgendwie sowas. Ne?
Ja. Aber das wird tatsächlich komisch, weil die haben so eine eben diese Butterkultur und die Käsekultur, und dann haben sie irgendwie so eine komische Haarmilchkultur, was für mich auch nicht so richtig zusammenpasst. Aber gut,
naja. Ja. Ist halt so. Macht bei mir im Kaffee, merke ich immer wieder im Grunde keinen Unterschied, was für eine Milch ich da reinmache. Von daher.
Ja, ich habe ja tatsächlich, ich bin ja für den Kaffee auf schon lange auf Hafermilch umgestiegen.
Ach so,
also, weil ich das besser vertrage. Aber wenn ich dann mal die Chance habe, eben jetzt so wie in Dänemark diese unbehandelte Grasmilch zu trinken,
ja, okay,
oder
klar,
eben diese Jersey-Milch da in Frankreich, dann könnte ich mir das auch literweise reinkippen, weil ich den Geschmack einfach großartig finde.
Ja. Nee, ja, muss ich mal probieren tatsächlich. Also weil, wie gesagt, für mich macht es keinen Unterschied, ob meine Milch eine Haarmilch ist oder eine Frischmilch. Also aus dem Supermarkt jetzt. Mein Kaffee schmeckt immer gleich. Hauptsache es ist Kuhmilch, weil diese ganzen Milchersatzprodukte kann ich nicht im Kaffee haben. Das schmeckt mir alles nicht. Also ich kann diesen ganzen Kram, ne, Hafermilch, Mandelmilch, was weiß ich was Milch, kann ich pur total gut trinken. Das Zeug schmeckt mir richtig, richtig gut. Also so gut, dass es gefährlich ist, weil das ist halt auch, das macht halt auch dick. Ne?
Ja, klar.
Aber im Kaffee schmeckt mir das absolut nicht, das Zeug.
Also ist das bei mir genau umgekehrt. Ich mag das solo nicht trinken, aber ich bin da auch sehr wählerisch. Also ich mag eigentlich auch nur so 2-3 Hafermilchprodukte und den Rest mag ich auch nicht im Kaffee. Naja.
Ja, aber das war schon, dieser Supermarkt war schon toll. Die Supermärkte, also das ist ja.
Ja, ich finde ja immer entscheidend ist, dass du in Frankreich wirklich den Bäcker, den Lieblingsbäcker findest.
Das war, also da haben wir ja wirklich mehr Glück als Verstand gehabt. Wir haben gefühlt die beste Bäckerei Frankreichs bei uns im Ort gehabt. Das einzig Blöde war, man musste so, wenn man zügig gegangen ist, eine Viertelstunde laufen. Aber mit dem Auto war es halt in 4 Minuten da, aber ist irgendwie auch uncool, mit dem Auto Brötchen holen zu gehen. Ja. Aber also das war echt super. Also wir haben es auch fast geschafft, alles, was die im Angebot haben, einmal gegessen zu haben.
Oh ja.
Und das krasseste. Mit
Coin Amand auch und so.
Also, ja, Coin Amand, klar, ja. Also das ist ja nur, also das
ist ja auch ein Muster.
Eine Frechheit, ja.
Ja.
Wo ich dann auch da stand, also auch stand auch so in der Bäckerei und hatte mir so mein Zeug gekauft, so ein Baguette und hier und da. Und stand dann so vor den Dingern und zeigt so mit dem Finger drauf und sie sagt, Coin Amand. okay. Quatre, s'il vous plaît. Denk mal, man kauft ja immer vierfach, weil wir waren ja zu viert. Was eigentlich ganz cool ist, weil du kannst halt viel mehr irgendwie auch rumprobieren und so. War ganz geil. Ja, und zum Schluss, ganz am Ende, wollte ich noch mal einen Brioche für Tee haben am letzten Tag. Hatten sie keine mehr. Mhm. Meine ich, ja, okay, dann irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, ein paar Schokolade vielleicht, sagt sie, aber ich habe hier Croissants mit Mandeln. Und ich weiß nicht, wie sie die herstellen. Ich vermute mal, dass sie da auch ein bisschen Mandelmehl reinmachen, auch ein bisschen. Also, das war ein Croissant. Das war ein Croissant. Aber eigentlich war es das beste Franzbrötchen, das ich je gegessen habe. Aha. In geil.
Aha.
Also, verstehst du? Das war das bessere Franzbrötchen. Also, ich wusste gar nicht, dass das geht. Unfassbar. Und unglaublich, habe ich direkt als nächstes beim Immobilienmakler nebenan am Fenster gestanden. So, was kostet denn hier, was kostet das denn hier? leider ein wenig out of range. Ein sehr beliebter Ort.
Ja. Ach, ja. Also wir haben da bei Möhn auch eine, also nicht auf Möhn, sondern nebenan sozusagen auf dem Festland auch eine sehr gute Bäckerei entdeckt. Und die machen Blaubeer-Croissants. Und die nehmen nur für diese Blaubeer-Croissants nehmen die einen dunkleren Teig, also einen Vollkornteig irgendwie. Und packen halt Blaubeermarmelade da rein. Das war, ehrlich gesagt, auch ziemlich geil.
Blaubeer.
Sehr schön. Ja. Wir haben für die nächsten beiden Sendungen, ich glaube, wir haben tatsächlich für Oktober noch keinen Termin.
Guter Gott, wie? Das ist ja dilettantisch hier.
Ja,
aber für September haben wir einen.
Aber ich habe wieder ein Doppelpaket. Ne?
Okay.
Also September haben wir ja den 17.
Genau, 17. September.
Und ich weiß ja nicht, ob du am 22. Oktober kannst. Ich könnte da.
Dann ist die Oktobersendung am 22. Ja.
Cool.
Zack.
Und wir trinken jeweils, also wir sind mal wieder beim Weinkombinat, beim Jens Hugel, wo wir ja schon häufiger waren. Ich war mit dem Jens Hugel, ich habe den Jens Hugel getroffen in Südtirol, im Eisacktal.
Zufällig April. Beim Spazierengehen.
Nee, wir hatten uns so, also ich hatte sowieso vor dahin, weil ich habe übers Eisacktal einen Artikel für den Feinschmecker geschrieben, der eigentlich schon raus sein sollte, der jetzt aber doch erst im November kommt. Egal, also es gibt dann einen Artikel übers Eisacktal und zwei der Weingüter, die werden wir probieren. Und das eine dieser Weingüter hatte der Jens auch schon im Programm, nämlich das vom Daniel Siegmund, junger Kerl aus dem Eisacktal, eng befreundet mit Conny und Efi, wo wir jetzt hinfahren, und mit Carsten Saalwächter. Macht den besten Silvaner Italiens, würde ich mal behaupten. Ganz toller Wein, kriegen wir auch am Samstag. Nur, dass der Daniel diesmal selber nicht da ist. Letztes Jahr war er da, aber dieses Jahr.
Achso, also wir kriegen den, aber das Publikum aber kriegt den nicht. Also der wird jetzt nicht in der nächsten Sendung sein, der beste Silvaner Italiens.
Ja, doch.
Okay.
Genau. Ja, genau. Also es gibt von Daniel Siegmund Silvaner, Pinot Noir und Riesling. Und dann ein Weingut, das der Jens mit aufgenommen hat, einfach weil wir dort waren, und zwar an seinem 40. Geburtstag. Und weil er die Weine genauso geil fand wie ich, nämlich das Weingut Rielinger. Also das ganze Weingut ist großartig. Ich meine, ich werde einfach zur Sendung viel davon erzählen, aber es ist so ein hochgelegenes Weingut mit Wirtschaft. Und in der Wirtschaft kriegst du halt das Essen von allem, was die selber anbauen. Und es ist wirklich ganz toll. Und die Weine sind halt auch großartig. Es ist eins von zwei Weingütern in Italien oder überhaupt auf der Welt, die mittlerweile extrem selten gewordene Rebsorte Blatterle reinsortig ausbauen. Das haben wir in der Sendung.
Wie heißen die?
Ein Blatterle.
Nee, die, das ist gut.
Rebsorte. Rielinger.
Rielinger.
Ja, der Rielinger Hof. Genau, das ist sozusagen am Eingang vom Eisacktal. Also hinter Bozen, um die Ecke geht es los. Am Ritten, hinterm Ritten. Mhm. Und dann gibt es danach...
Auf dem Ritten war ich schon mal beim Almabtrieb.
Ah, siehst du mal. Ja. Riesling und Vernatsch von alten Reben, der auch wunderbar ist. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Mhm. Und das machen wir die nächsten beiden Sendungen. Yes.
Ja. Dann machen wir das die nächsten beiden Sendungen. Und die nächste Sendung ist am 17. September 2025. Wenn ihr live zuhören wollt, das könnte gegebenenfalls etwas lustiger sein, weil manchmal schneide ich Sachen raus. Es könnte gegebenenfalls auch etwas langweiliger sein, weil manchmal ist es halt sinnvoll, Sachen rauszuschneiden. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, 17. September 2025, wie ihr dabei sein könnt, also live dabei sein könnt, also Stream-Adresse und Chat-Adresse findet ihr auf vrint.de oder originalverkorkt.de
Zack, ja, das Faden verloren.
Fällt mir jetzt auch überhaupt nichts weiter mehr ein, was ich jetzt noch sagen könnte. Ach so, vielleicht dieser beste Bäcker der Welt, den ich eben behauptet habe, was er natürlich nicht ist, sondern nur in meiner Welt der beste Bäcker ist, der ist in einem Ort in Frankreich, falls da irgendwer mal vorbeifahren will. Dieser Ort heißt Carantec, ist in der Baie de Morlaix, also in der Bucht von Morlaix, und die Bäckerei heißt Maison Nochet. Und da dann alles geil finden, vor allen Dingen aber diese Mandelcroissants. Das war besser als das Brioche Feuilleté.
Okay. Also den einen oder anderen sehen wir, habe ich eben so mit halbem Auge verfolgt im Chat, dann auch am Samstag. Ja. Andere wären gerne gekommen können, aber nicht, weil sie leider in den Urlaub fahren müssen. Ja.
Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Ja. Ja. Gehen wir nach Hause.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Holger Klein, vielen Dank.
Publikum, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Chat und Live-Hörerschaft, vielen Dank fürs Durchhalten und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Ist nicht tot.